Ja, der Jochen hat es ja schon erklärt. Wir starten mitten im Römerbrief, na nicht direkt in der Mitte, aber jedenfalls in Kapitel 4 aus besagten Gründen. Und in den Kapiteln 1 bis 3, da hatte Paulus deutlich gemacht, wir werden nicht dadurch vor Gott gerecht, dass wir seine Gebote halten, sondern wir werden durch Glauben gerecht aufgrund seiner Gnade. Im Kapitel 3 hat Paulus dann das so auf den Punkt gebracht, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst, kostenlos, gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die frohe Botschaft, auf die der Anfang des Römerbriefs zuläuft. Und jetzt kommt Paulus, oder stellt sich vor, oder vielleicht hat er auch Leute gehört, die diese Schlussfolgerungen gezogen haben. Jetzt kommt Paulus zu der Frage am Ende von Kapitel 3, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Also das Gesetz, die Gebote des Alten Testamentes, der Bund, der damals geschlossen wurde am Sinai zwischen Israel und Gott, das ganze Alte Testament, heben wir das denn auf durch den Glauben? Und solche Ideen sind schon sehr früh Leuten immer wieder gekommen. Also ich weiß nicht, ob Paulus hier tatsächlich schon Leute kannte, die ihm gesagt haben, ja, wenn das so ist, dann brauchen wir doch das ganze Alte Testament nicht, dann brauchen wir doch die Gebote nicht, das brauchen wir doch dann alles gar nicht mehr. Weiß ich nicht, ob Paulus mit so Leuten zu tun hatte oder ob er einfach nur überlegt hat, naja, vielleicht kommt jemand auf die Idee. Schon relativ früh in der Kirchengeschichte gab es einen Mann namens Markion. Der ist 144 in der Gemeinde in Rom ausgeschlossen worden, weil der gesagt hat, das Alte Testament, nicht nur das brauchen wir nicht, sondern das ist ganz falsch. Das ist ein ganz anderer Gott, der da im Alten Testament ist. Im Neuen Testament haben wir den Vater Jesu Christi, den Gott der Liebe. Das ist ein ganz anderer Gott, deshalb lasst uns das Alte Testament vergessen. Und das hat es immer wieder gegeben. Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es die sogenannten deutschen Christen, eine Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche, die haben auch gesagt, Altes Testament brauchen wir nicht. Die waren jetzt gegen das Alte Testament einfach nur, weil es jüdisch ist. Aber das gibt es immer wieder. 2013 hat ein deutscher Theologe in Berlin, ein Notka Slenska, ein bisschen für Aufregung gesorgt, weil er auch wieder das vorgeschlagen hat oder gesagt hat, das Alte Testament, das gehört doch eigentlich gar nicht zum Kanon. Und auf diesen Einwand, auf diesen möglichen Einwand oder vielleicht auch damals schon wirklichen Einwand geht Paulus jetzt ein und sagt, nein, wir heben das Gesetz nicht auf, sondern wir bestätigen es sogar. Das Gesetz gilt in gewisser Weise immer noch, wenn wir es richtig verwenden. Im Kapitel 3, Vers 20 hat Paulus gesagt, aus den Werken des Gesetzes, also durch das Halten der Gebote, wird kein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Warum werden wir nicht gerechtfertigt durch das Halten der Gebote, durch das Gesetz? Wenn wir uns die Gebote wirklich anschauen und wirklich darüber Gedanken machen, stellen wir fest, dass wir selbst diese Gebote übertreten haben. Das ist insofern etwas, was wir brauchen, was nützlich ist, dass wir sehen, dass wir Gottes Erlösung brauchen. Das ist so ähnlich, man könnte das vergleichen mit Gesundheitsvorschriften oder mit einer Diagnose, die dann daraus folgt. Gesundheitsvorschriften sind gut. Die sagen uns, wie wir richtig leben sollen, damit wir gesund bleiben. Gesundheitsvorschriften können auch dazu dienen, dass wir merken, oh nee, das habe ich gar nicht so gemacht. Und dann kommen möglicherweise auch die Beschwerden und dann nutzen uns die Gesundheitsvorschriften nichts mehr. Dann brauchen wir eine Therapie. Ich bin vor kurzem auf eine ganz schöne Veranschaulichung gestoßen. Ich habe einen Ausschnitt aus dem Lebensbericht eines deutschen Schriftstellers aus dem 18. Jahrhundert gelesen. Bin ich beim vergeblichen Versuch, Bücher auszusortieren, drauf gestoßen. Der berichtet dort, den kennt man heute nicht mehr, ein gewisser Schubart, 1739 bis 1791, im Gegensatz zu Schiller und Goethe kennt den heute niemand mehr, damals war er relativ bekannt. Und er hat nach seiner eigenen Aussage ein gottloses Leben geführt. Er hat sich über Religion eher lustig gemacht und hat auch politisch sehr kritisch geschrieben, so kritisch, dass der Herzog von Württemberg, zu dem Gebiet er eigentlich gehörte, ihn irgendwann inhaftiert hat. Und dort in der Haft hat sich sein Leben natürlich jetzt wieder ganz anders dargestellt. Und das Erste, was er versucht hat, war, sich zu erinnern an alles, was er so an wissenschaftlichen und literarischen Kenntnissen hatte, und hat gemerkt, das hilft mir jetzt gar nichts. Das hilft mir jetzt gar nichts. Und dann hat er sich an die Theologie gewendet und hat festgestellt, die Theologen, die er so kannte und favorisiert hat, die helfen mir auch nichts. Denn, er sagte, diese Theologen sind Diätiker und keine Therapeutiker. Was meint er damit? Sie sagen, du musst dich vor Ausschweifungen hüten, sonst wirst du krank. Gut, aber ich habe mich nicht gehütet und ich bin nun tödlich krank. Wie werde ich gesund? Das war jetzt die Frage. Und dann hat er ältere Theologen zu Rate gezogen, hat das Buch von einem gewissen Hollatz gehabt und der lehrte mich die ganz simple Methode, fühlst du die Krankheit, geh zu Christus und lass dir helfen. Nur zu sagen, wie man leben soll, ist gut und ist wichtig, aber es hilft mir nichts, vor allem nicht, wenn ich das wirklich mir zu Herzen nehme und dann stelle ich nämlich automatisch fest, nein, so habe ich aber nicht gelebt. So habe ich nicht gelebt. Also das Gesetz bringt mir keine Heilung, bringt mir keine Rettung. Das bringt mir nur die Gnade durch Jesus. Aber deshalb ist das Gesetz nicht überflüssig. Denn das Gesetz kann mir zeigen, dass ich eben Hilfe brauche. Also der erste Punkt, das Gesetz ist nicht überflüssig geworden durch die Gnade. Und jetzt in Kapitel 4 kommt Paulus auf Abraham zu sprechen. Und der zweite Punkt ist, schon Abraham wurde durch Glauben und nicht durch Werke gerechtfertigt. Ich lese die ersten Verse. Was wollen wir denn sagen? Was hat Abraham, unser Vater, nach menschlicher Weise gefunden? Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, dann hat er etwas zum Rühmen. Aber das ist nicht das, wie es vor Gott aussieht. Warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Paulus stellt fest, schon im Alten Testament, schon bei Abraham, also ganz am Anfang, wird Abraham, der Stammvater Israels, nicht durch die Werke gerechtfertigt, nicht durch das Halten der Gebote, sondern durch den Glauben. Das Zitat, was er hier bringt, aus der Schrift, stammt aus 1. Mose 15. Die meisten von euch kennen das sicherlich. Gott hat dem Abraham die Verheißung gegeben und hat gesagt, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Und Abraham stand da und hat die Sterne angeschaut. Und dann heißt es, und Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also was hat Abraham gerecht gemacht? Das Vertrauen auf den lebendigen Gott, nicht das Halten der Gebote. Und Gott macht mit dem Abraham in 1. Mose 15 einen Bund. Im Alten Testament gibt es ja mehrere Bundesschlüsse und ein Bund war etwas, das kennt man heute noch und das war in der Antike, im Vorderen Orient, sehr üblich. Ein Bund ist normalerweise ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Und bei diesen Bundesschlüssen hat man damals wohl die Gewohnheit gehabt, man hat ein Opfertier geschlachtet und hat das in zwei Hälften geteilt. Und diejenigen, die das Bündnis schließen, die gehen dann durch diese Teile durch. Und das sollte wohl zum Ausdruck bringen, so soll es jedem gehen, der diesen Bund bricht. Also eine Verpflichtung für beide Seiten, den Bund zu halten. Auch bei dem Bund, den Gott mit Abraham schließt, wird das so gemacht. Abraham schlachtet ein Tier und dann hat er einen Traum und in diesem Traum sieht er Gott, symbolisiert durch eine Feuer- und Rauchsäule, durch diese Tierhälften durchgehen. Nur Gott, nicht Abraham. Das heißt, das ist eine einseitige Verheißung Gottes. Das ist keine Verheißung, wenn du das machst, mache ich das, das ist mein Teil und das ist dein Teil und wehe, wenn jemand sich nicht an die Vereinbarungen hält. Nein, das war ein einseitiger Bund. Es wurde dem Abraham nicht gesagt, wenn du das und das machst, dann werden deine Nachkommen zahlreich sein, dann werden in deinem Namen, durch deinen Namen, durch dich, alle Völker der Welt gesegnet werden, wie es der Jochen gerade vorgelesen hat. Nein, das war eine einseitige Verheißung von Gottes Seite. Gott verpflichtet sich, aber es gibt durchaus auch einen Bund im Alten Testament, der war auf zweiseitige Verpflichtung angelegt und das ist der Bund am Sinai. Der Bund am Sinai, wo auch die 10 Gebote dann gegeben wurden und die ganzen vielen Ausführungsbestimmungen dazu, das war ein Bund, wenn ihr diese Gebote haltet, wird es euch gut gehen. Wenn ihr diese Gebote nicht haltet, dann werde ich euch aus diesem Land wieder vertreiben. Und Paulus stellt jetzt diese beiden Arten, wie man versuchen kann, vor Gott gerecht zu werden gegenüber in den Versen 4 und 5. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wer hingegen, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Also hier werden uns zwei Arten gezeigt, wie wir vor Gott versuchen können, gerecht zu werden. Das eine ist aufgrund von Leistungen, von Werken. Und Paulus sagt, wenn das so ist, das ist wie Na, das ist eben wie so ein Arbeitsvertrag. Ja? Wenn du das und das machst, dann kriegst du den und den Lohn. Und dann hängt das nicht an der Großzügigkeit dessen, der mir dann das auszahlt, sondern das ist, Vertrag ist Vertrag, das habe ich mir verdient, das kriege ich dann auch. Und das andere ist, dass ich das ist eine Möglichkeit, wie ich versuchen kann, vor Gott klarzukommen. Indem ich sage, okay, das sind die Gebote und die habe ich gehalten und dann steht mir das jetzt auch zu, dass du mich rechtfertigst, dass du mir ewiges Leben gibst, dass du mich segnest. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich darauf verzichte, dass ich auf Gott vertraue, dass ich ihm vertraue, dass er mich durch seine Gnade rechtfertigt. Und genau das ist die Art und Weise, wie schon Abraham vor Gott gerecht wurde. Das ist das, was Paulus hier deutlich machen will. Und dann führt er noch ein zweites Beispiel aus dem Alten Testament an, nämlich David. Und von David sagt er dann, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Und dann zitiert er Psalm 32, 1 und 2. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. David preist hier diejenigen glücklich, denen vergeben wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendetwas gemacht habt, wo ihr Vergebung brauchtet. Ich vermute ganz stark schon. Es gibt Sachen, die kann man wieder gut machen. Ja, also wenn ich, keine Ahnung, jemandem versehentlich beim Einparken einen Kratzer ins Auto gefahren habe, ist blöd, kann man bezahlen, wird wieder in Ordnung gebracht, okay. Aber es gibt eine Menge Sachen, die kann ich so nicht wieder gut machen. Da brauche ich Vergebung. Und wenn ich Vergebung brauche, dann kann ich versuchen, das zu umgehen. Ich kann versuchen, mich zu entschuldigen. Naja, die Umstände waren ja auch und außerdem und der andere hätte ja auch mal und was man auch, ups, irgendwie, okay, das macht sich alleweil selbstständig hier, okay, gut. Der andere, also irgendwelche Ausreden oder ich verdränge es einfach, ich denke nicht mehr drüber nach. Und im Psalm 32, den Paulus hier zitiert, spricht David von seinen eigenen Erfahrungen. Ja, das Problem ist, ich ziehe mal die Brille zwischendurch ab. Ja, gut. Da sagt David dann in den Versen 3 und 4 nach Neuer Genfer Übersetzung, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. David hatte das versucht. Aber er hat festgestellt, das geht nicht, das geht nicht. Nun waren das natürlich auch heftige Dinge, was David da versucht hat zu verdrängen. Also wenn ihr irgendwie mal zu eurem Kollegen unfreundlich wart oder sonst irgendwelche Sachen, na, das schafft man vielleicht wieder zu vergessen und zu verdrängen. Aber David hatte immerhin Ehebruch begangen und diesen Ehebruch durch einen Mordversuch zu vertuschen. Das ist natürlich nicht wahrscheinlich gar nicht möglich, das irgendwie zu verdrängen und zu verschweigen. Also nach außen hin hat es David geschafft, es scheint niemand was gemerkt zu haben. Aber trotzdem zerfrisst es ihn innerlich. Und das passiert nicht nur, wenn wir einen Mord begangen haben. Das kann auch bei ganz anderen Sachen, die nach unserer Einschätzung nicht so dramatisch sind, passieren, dass wir zwar versuchen, das irgendwie unter den Teppich zu kehren, uns selbst schön zu reden, die Schuld auf andere zu schieben, es wieder zu vergessen, aber es klappt nicht, es klappt nicht. Und wenn wir versuchen, uns so rauszureden, dass das, was wir so falsch machen, ja gar nicht so große Sachen sind, dass es vielleicht nur für David so war, weil das ja wirklich heftige Sachen sind, dann sehen wir die Sachen nicht deutlich. Ich komme doch mal auf den Herrn Schubart zurück. Der berichtet dann von seinen Erfahrungen da eben im Gefängnis, wo er dann angefangen hat, die Bibel zu lesen, und dann sagt er, das Erste, was Gott an meiner Seele tat, war, dass er mir zeigte, wie entsetzlich mich die Sünde verwüstet hatte. Ich lag mit der ganzen vollen Aufmerksamkeit über der Bibel, und so oft ein Frevler gebrandmarkt wurde, so oft der Richter dem Sünder aus den Gewittern drohte, so oft er die Hölle vor ihm auflodern ließ, so sprach mein innerer, lauter, strenger Zeuge sein Gewissen: Das bist du, das geht dich an. Wenn Gottes Geist an uns wirkt und uns die Augen öffnet, dann werden wir auch unsere Sünden erkennen. Dann werden wir erkennen, dass wir Vergebung brauchen. Und je mehr wir das erkennen, umso mehr wissen wir auch, die Vergebung zu schätzen. Wenn wir der Auffassung sind, dass wir eigentlich vollkommen okay sind und naja, so ein paar Kleinigkeiten, nobody is perfect, dann wird uns die Vergebung Gottes auch nicht besonders wertvoll sein. Vielleicht werden wir sie gar nicht in Anspruch nehmen, weil wir denken, brauche ich nicht. Das ist was für andere Leute, die sonst was gemacht haben. Aber wenn wir uns im Lichte Gottes sehen, dann werden wir merken, doch, ich brauche diese Vergebung. Und vielleicht habt ihr das im zwischenmenschlichen Bereich mal erlebt, dass ihr tatsächlich Vergebung von jemandem gebraucht habt und dann auch Vergebung bekommen habt. Und dann war das Verhältnis wieder in Ordnung. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Und das ist die Erfahrung, von der David sagt: Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Sünde nicht zugerechnet wird, dem die Sünde vergeben wird. Ich komme zu meinem vierten und letzten Punkt. Abraham ist der Vater des Glaubens. Paulus kommt, nachdem er David zitiert hat, wieder auf den Abraham zurück. Bezieht sich diese Seligpreisung, die David gerade auch ausgesprochen hat, für denjenigen, der Vergebung erlangt, dem aus Gnade die Gerechtigkeit zugerechnet wird, bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Wie wurde er ihm denn zugerechnet, als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Also Paulus ist hier aufgefallen beim Lesen des Alten Testamentes, dieses Ereignis ist noch vor dem Zeitpunkt, wo Gott Abraham dieses Bundeszeichen der Beschneidung gibt. Und Paulus sagt, dieses Zeichen war das äußere Zeichen für das, was innerlich schon passiert ist, nämlich, dass Abraham Gott vertraut hat und dass er von Gott gerechtfertigt wurde. Also von daher kommt Paulus jetzt zu dem Ergebnis, schon im Alten Testament ist der Glaube am Anfang. Der Glaube geht allem anderen voraus. Und deshalb ist Abraham auch der Vater des Glaubens, nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die sogenannten Heiden oder Nationen. Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Moment, ich muss noch mal ein bisschen weiter vorne. Darum ist es aus Glauben, Vers 16, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben. Also Abraham ist der Vater des Glaubens, sowohl für die Juden als auch für die Nichtjuden. Abraham ist derjenige, der Gott geglaubt hat. Und am Ende des Kapitels wird dann dieser Glaube beschrieben. Nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibs der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Paulus schildert hier ein bisschen näher die Umstände dieses Glaubens Abrahams. Und die Umstände waren so, dass es tatsächlich aus menschlicher Sicht sehr unwahrscheinlich, um nicht zu sagen völlig unmöglich schien, dass das passieren sollte. Also wenn wir für etwas beten, wo die Chancen 50-50 sind, oder selbst wo die Chancen 10-1 sind, ja gut, das ist irgendwie möglich. Aber wenn die Situation so ist, dass es eigentlich unmöglich ist, dass das biologisch eigentlich nicht mehr funktionieren kann, dann ist das schon eine Herausforderung. Und von Abraham wird hier ausdrücklich von Paulus gesagt, er hat das gesehen. Also der Glaube besteht nicht darin, dass ich die Schwierigkeiten ausblende. Abraham hat das gesehen. Aber Abraham hat auch gesehen, dass Gott es ist, der ihm die Verheißung gegeben hat. Und dass deshalb das, was Gott zugesagt hat, auch eintreten wird. Ihr kennt den Spruch, es geht nicht darum, dass wir einen großen Glauben haben, sondern dass wir Glauben haben an einen großen Gott. Habt ihr garantiert schon gehört, ist aber völlig richtig, ist völlig richtig. Es geht um den Gott, an den wir glauben, an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich weiß nicht, wer von euch noch Richard Dawkins kennt. Eine Zeit lang war der mal so in aller Munde, der neue Atheismus. Also Richard Dawkins ist ein britischer Biologe, der also geradezu einen missionarischen Eifer für den Atheismus an den Tag gelegt hat. Und über eine ganze Zeit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahre, so genau kann ich es nicht sagen, war eine seiner Mitstreiterinnen, eine Eritreerin, die aus Eritrea geflohen ist und dann als Islamkritikerin und Atheistin zunächst in den Niederlanden war und dann in den USA und eng verbunden und befreundet war mit Richard Dawkins. Diese Frau, Ayan Hirsi Ali, ist dann 2023 zum Glauben gekommen. Sie ist Christin geworden und 2024 gab es dann eine Debatte zwischen den beiden. Also Dawkins hatte schon vorher sich per Mail an sie gewendet und hat gesagt, das glaubst du doch nicht wirklich. Du glaubst doch nicht wirklich, dass Maria Jesus geboren hat, ohne dass der Josef oder irgendjemand da was mit, du glaubst doch nicht im Ernst an die Jungfrauengeburt. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und in dieser Debatte hat er das dann auch wieder wiederholt und hat gesagt, okay, ich kann das ja verstehen, dass das Christentum kulturell doch ganz viele gute Sachen gebracht hat. Und dass das Christentum da mehr gute Sachen gebracht hat als der Islam. Und natürlich, sie hatte da auch schlimme Erfahrungen gemacht in Eritrea. Das kann ich ja alles verstehen. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und solche Sachen. Und dann sagte sie, weißt du, Richard, du gehst immer davon aus, dass es keinen Gott gibt, dass das alles nur ein riesiger physikalischer Prozess ist. Ja, und dann ist das natürlich unmöglich. Natürlich macht das dann keinen Sinn, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Natürlich nicht. Aber wenn es einen Gott gibt, der dieses ganze Universum geschaffen hat, dann ist es für ihn nichts Besonderes, ich glaube, sie hat im Englischen die Worte no big deal verwendet, dann ist es keine große Sache, dass Gott dann eine Jungfrauengeburt oder eine Auferstehung zustande bringen kann. Ein Gott, der Milliarden von Galaxien schaffen kann, der so hochkomplexe Lebewesen schaffen kann, wie wir sie sind und wie wir sie um uns herum sehen, das ist für den dann keine große Sache. Hat mich erstaunt und erfreut. Die Frau ist zu dem Zeitpunkt vielleicht ein Jahr Christ gewesen. Aber sie hat etwas sehr Wesentliches erkannt. Manchmal lassen wir uns als Christen auch anstecken, dass wir im Prinzip die Welt aus der Perspektive der Atheisten sehen und dann überlegen, wie unwahrscheinlich oder wahrscheinlich ist das denn? Aber das ist natürlich die falsche Perspektive. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der kann auch Tote auferwecken. Und der hat Jesus Christus aus den Toten auferweckt. Das wusste Abraham natürlich noch nicht. Aber dennoch bringt Paulus das hier damit in Verbindung und sagt, das war insofern so ähnlich biologisch, jetzt was die Gebärfähigkeit anbetraf, war die Sarah schon tot. Da war nichts mehr. Und doch schenkt Gott neues Leben. Und an diesen Gott hat Abraham geglaubt und an diesen Gott glauben auch wir. Abraham ist der Vater des Glaubens. Auch im Alten Testament war es bereits so, dass Gott durch Gnade, aufgrund von Vertrauen, von Glauben, Menschen gerechtfertigt hat Und das ist genau die Art und Weise, wie auch wir heute vor Gott gerechtfertigt werden. Wir glauben an denselben Gott, an den Abraham geglaubt hat. Wir glauben an denselben Gott, an den David geglaubt hat. Und deshalb können wir von diesem Gott Großes erwarten und sicher sein, dass er seine Verheißungen einhält. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du der allmächtige Gott bist, dass du Himmel und Erde geschaffen hast, das ganze Universum und selbst. Und wir danken dir dafür, dass du uns wunderbare Verheißungen gegeben hast, dass du verheißen hast, dass jeder, der zu dir kommt, der sich auf deine Gnade verlässt, der dir seine Sünden bekennt, dass du dem vergibst, dass du dem gnädig bist und ewiges neues Leben schenkst. Wir danken dir für diese Gewissheit und bitten dich darum, dass du uns im Glauben stärkst und uns hilfst, unseren Blick auf dich hinzulenken und nicht auf die Schwierigkeiten, die wir vielleicht sehen. Amen.